Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Heute remote dazugeschaltet, deswegen eine etwas schlechtere Soundqualität ist der Joel, der beruflich im Ausland ist. Wie geht es dir?
Hi, bei mir ist alles super. Alles tipptopp. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen mehr Sonne als du gerade.
Ja, hier ist eine Katastrophe. Aber der November in Deutschland ist, glaube ich, auch überall eine Katastrophe.
Außer hier gerade, aber gut. Bei dir. Ich bin auch wieder in der Kälte, von daher. Alles gut.
Es war ja eine turbulente Woche, eigentlich auch eine erfolgreiche Woche aus deutscher Sicht, mit den ATP Finals in Turin. Auf die Ergebnisse kommen wir gleich noch zu sprechen. Hast du denn viel schauen können?
Ja, ich habe mir viel aus der Gruppenphase angeguckt. Das war ja auch ganz schön, dass die Matches da immer über den Tag verteilt dann gezeigt werden. Es war immer erst ein Doppel, dann Einzel, dann wieder Doppel und dann Einzel. Da habe ich eigentlich immer relativ viel eingeschaltet, auch Doppel gesehen. Von daher konnte ich in der Gruppenphase viel gucken. Am Wochenende leider nicht. Also Halbfinale, beiden Halbfinals und das Finale habe ich leider nicht gesehen.
Ja.
Ich glaube, da bist du sozusagen eingesprungen. Aber ansonsten in der Gruppenphase konnte ich viele Matches sehen, ja.
Sehr gut. Genau, bei mir war es eigentlich so ein bisschen umgekehrt. Aus der Gruppenphase konnte ich jetzt auch nicht jedes Match sehen. Es ist ja eigentlich auch ganz schön bei den ATP World Tour Finals, dass es immer Doppel und Einzel abwechselnd ist. Also man kann ja eigentlich den ganzen Tag Tennis gucken. Dafür habe ich aber ich konnte da leider nicht jedes Match gucken, aber dafür habe ich die Halbfinale, beiden Halbfinals und das Finale sehen können. Ja, wollen wir mal kurz so ein bisschen die Gruppenphase durchgehen? Was waren denn für dich so die Highlights? Wenn wir vielleicht mal mit der Gruppe Ilinas-Tase-Gruppe anfangen, da mit Sinner, Medvedev, Fritz und Demi Nauer. Ich nehme es mal vorweg, Sinner und Fritz sind weitergekommen, Medvedev und Demi Nauer nicht. Ist es für dich überraschend oder wenn du dir die Ergebnisse oder die Matches gesehen hast, ist es so okay? Ich meine, natürlich ist es okay, weil sie haben gewonnen und sind weiter, aber hast du damit gerechnet?
Also ich war ein bisschen überrascht oder ich war vorher ein bisschen gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass Medvedev den zweiten Platz in der Gruppe macht. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so schwer tut gegen Fritz. Und weil Fritz ist für mich so ein richtiger Underdog, der sieht bei ihm einfach nicht so, ja, so dynamisch aus, vielleicht über den anderen Top-Spielern. Aber er ist unglaublich erfolgreich. Sein Spiel ist unglaublich erfolgreich. Nimmt ja echt wirklich reihenweise die großen Spieler raus und hat die ja echt im Griff. Von daher hat mich das aber trotzdem so ein bisschen überrascht, dass der am Ende als Gruppenzweiter weitergekommen ist ins Halbfinale. Am Ende kann man ja sogar sagen, bis ins Finale gekommen ist. Mhm. Und es hat mich weiterhin überrascht, dass Medvedev sich immer so schwer tut gegen Sinner. Also ich glaube, der hat die letzten, ich weiß es nicht, 5, 6 Matches gegen Sinner verloren. Der findet kein Mittel gegen ihn. Ja. Er hat ihn in den letzten Jahren noch komplett im Griff gehabt. Und das hat er mittlerweile einfach gar nicht mehr. Also der Sinner hat komplett den Medvedev im Griff. Und der Medvedev findet einfach keinen Weg, irgendwie den Sinner zu knacken. Und da sieht man schon die Frustration bei ihm, die extrem da ist, weil er einfach keine Lösung findet.
Stimme ich dir überein, findet keine Lösung, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich habe nochmal, was zeichnet denn für dich das Spiel von Taylor Fritz aus? Weil du meintest, es sieht irgendwie so ein bisschen im Vergleich zu den anderen.
Ja, also ich finde, er ist jetzt halt nicht so, er bewegt sich nicht so athletisch, so wie das jetzt ein Sinner oder ein Alcaraz tut oder ein Zverev. Die Vorhand sieht jetzt auch technisch nicht so, so super sauber aus, so perfekt, wie das bei denen eben so aussieht. Ne?
Ja.
Aber den Spiel mit seinem Aufschlag und mit seiner druckvolle Art und Weise zu spielen, ist einfach super erfolgreich. Er sagt das auch selbst, er hat ein unglaubliches Vertrauen in sein Spiel und weiß, dass sein Spiel funktioniert.
Ja.
Das ist halt eiskalt durch. Und ich glaube, das Jahr hat ihm recht gegeben. Also er hat hier wirklich super, super starke Ergebnisse gemacht.
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Es sieht irgendwie für mich immer so von der Grundlinie so ein bisschen schlaksig aus. Im Vergleich jetzt so, wie er sich in Alcaraz bewegt oder in Sinner. Gut, man spricht hier auch vom Nonplusultra, aber auch Kaspar Ruud oder Alexander Zverev sieht sehr stabil aus, finde ich, wie die sich bewegen. Und beim Fritz hat man manchmal so das Gefühl, oh Gott, der könnte gleich stolpern. Ja. Aber er schlägt unfassbar gut auf und macht mit seiner Vorhand einfach, wenn er die Möglichkeit hat, sau viel Druck, spielt, finde ich auch total geduldig mit seiner Rückhand. Also es ist jetzt keiner, der hat einen Plan, was er macht. Und du sagst es, der Erfolg gibt ihm recht, US Open Finale, jetzt war es schon vorweggenommen, ATP Finals Finale, zwei wirklich große Turniere und jetzt wir beim ATP Finals die besten 8 setzen sich durch. Wir können es ja schon vorwegnehmen, Djokovic hat seine Teilnahme zurückgezogen. Und dafür ist dann reingekommen, ich weiß es gerade nicht, entweder Alex de Minaur oder Rublev. Ich glaube, Rublev ist reingekommen dafür. Aber trotzdem, ja, im Finale setzt sich durch gegen die besten acht. Oder ist im Finale von den besten acht. Also es ist schon auf jeden Fall ein Spieler, der mich auch ja irgendwie so ein bisschen überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er so ein Niveau abrufen kann. Und ja, das muss ich sagen, beeindruckt schon, wie er spielt. Zu Medvedev, er hatte nach seinem ersten Satz, ersten Match auch gesagt, so interviewmäßig danach, every practice is a struggle, every match is a struggle. Er fühlt gerade überhaupt kein Vergnügen auf dem Court zu sein und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass er halt nicht gewinnt. Ja, ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass ihm einfach jetzt vor allem gegen Sinner, das hat er ja verloren, auch gegen Fritz, er hatte nur das Match gegen de Minaur gewonnen, dass ihm einfach so ein bisschen die Mittel fehlen, der Matchplan. Ja. Total. Und da komme ich auch wieder gleich so ein bisschen auf Zverev, auf sein Spiel zu sprechen. Ich habe das Gefühl, ja, dass er sein Spiel jetzt auch nicht gerade weiterentwickelt hat. Ja, dass ihm gerade Sinner und Alcaraz so ein bisschen davonlaufen. Und auch, ja, an Taylor Fritz, jetzt bei dem Turnier zumindest jetzt, ihn geschlagen hat. Ich meine, das kann beim nächsten Turnier wieder anders aussehen. Aber ich glaube auch, ein Medvedev, ich sehe noch nicht so bei ihm, dass sich sein Spiel weiterentwickelt. Das habe ich
ja,
ja. Stagniert.
Er spielt einfach zu passiv. Also mit seiner passiven Art und Weise zu spielen, hat er die meisten Spieler einfach im Griff. Wahrscheinlich die 95, 96 anderen Spieler aus dem Top 100. Aber gegen die super aggressiven Topspieler wie Sinner, Alcaraz und jetzt eben auch Fritz, der so aggressiv ist, hat er totale Probleme.
Ja.
Gegen Zverev wiederum ist es immer total auf Augenhöhe und da gewinnt er auch häufig, weil der Zverev ja jetzt auch nicht so aggressiv spielt.
Ja.
Da hat er ein bisschen mehr Zeit, kann ein bisschen mehr so seinen Stiefel runterspielen, kann links, rechts laufen und kann die so ein bisschen verrückt machen. Aber wenn da Spieler kommen wie Alcaraz, die einfach volles Rohr draufgehen, aggressiv sind und den da festnageln, dann kommt er da hinten diese 3-4 Meter, die hinter der Grundlinie steht, einfach nicht mehr raus.
Mhm.
Und die überrollen ihn dann einfach.
Ja.
Da hat er noch Mittel gefunden. Also er muss einfach aggressiver spielen, sonst wird er gegen die, wenn die nicht knacken können, glaube ich, auf Dauer.
Ja, ist ja eine klare Tendenz zu erkennen, dass er da einfach ja, die großen Spieler nicht schlagen kann aktuell und dann halt auch so ein Fritz, der dann, wenn er gut aufschlägt, mit der Vorhand halt Power macht, dass er da Probleme hat, ja. Genau, kann man ja sagen, also Jannik Sinner, also wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ohne Probleme, ja, hatte nicht einmal irgendwie, dass ein Satz irgendwie 7-5 oder 7-6 ausging, der hat das alles 6-3, 6-4, 6-4, 6-4, 6-3, 6-4, also komplett dominiert seine Gruppe gegen Medvedev, Fritz und de Minaur, schon beeindruckend. Ja.
Ohne Satzverlust, ganz locker, Finale eigentlich.
Genau, und wie gesagt, nicht einmal irgendwie über eine Verlängerung im Satz, sei es 7-5 oder 7-6, das ist schon krass.
Das ist Dominanz, ja.
Genau, über Medvedev und Fritz haben wir gerade gesprochen. De Minaur, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch keine krassen Erwartungen an ihn gehabt. Hat jetzt alle drei Matches verloren. Ist für mich das Pendant zur anderen Gruppe, Andrei Rublev. Die beiden waren für mich auch auf dem Papier eigentlich die für mich die Schwächsten und ja, also kann man jetzt nicht viel zu de Minaur sagen. Ich glaube, man muss ihn für seine Saison auch loben und für sein Spiel, er hat das auch, aber er ist halt einfach, ihm fehlt so ein bisschen der Powerschlag, beziehungsweise, dass er da auch einfach den Gegner mal ja, mit schnellen Punkten rausbringt. Er muss halt immer sehr viel laufen und das ist halt sein Spiel.
Ja, ich glaube auch de Minaur, also auf der einen Seite bemerkenswert, er holt auch aus seinen Möglichkeiten das Maximal raus,
ja.
Schafft so die besten 8 Ende des Jahres, so spielt bei den World Tour Finals mit seinen Voraussetzungen.
Ja.
Das ist schon absolut krass. Auf der anderen Seite fehlt natürlich viel, um dann wirklich vorne mitzuspielen, um die ganz, ganz großen Titel. Da reicht's halt nicht, da fehlt ihm einfach zu viel.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er das irgendwie aufholen wird oder da irgendwie einen Weg findet. Ich glaube, das ist wirklich das Maximum, was drin ist.
Mhm.
Sagt, mit den Voraussetzungen ist es schon wirklich krass, wie viel er da rausholt.
Ja. Also, kann man festhalten, Sinner und Fritz hatten sich dann für das Halbfinale schon qualifiziert. In der anderen Gruppe, in der John Newcomb-Gruppe, mit Zverev, Alcaraz, Ruud und Rublev. Eine spannende Gruppe. Würde man auf den ersten Blick jetzt sagen, ah, ist klar, da kommt weiter Zverev von Alcaraz. War aber nicht so. Zverev und Ruud haben sich durchgesetzt. Kommen wir mal zu Zverev. Ist ja mit großem Selbstvertrauen da angereist. Du hast wahrscheinlich viele Matches gesehen aus der Gruppenphase. Was ist dir bei ihm hängen geblieben? Ich habe auch Matches von ihm gesehen und mir ist da auch was aufgefallen, was wir in den letzten Podcast-Folge schon mal beobachtet haben.
Ja, also ich finde nach wie vor Zverev super selbstbewusst. Er sagt ja auch, dass eigentlich jetzt schon die Vorbereitung fürs nächste Jahr ist, weil er will ja den großen Wurf schaffen, will ja einen Grand Slam gewinnen und die Eins der Welt werden. Das hat er nochmal im Interview vor dem Turnier verkündet. Und ich finde, man sieht ganz klar, dass er versucht, aggressiver zu spielen. Also er ist häufig am Netz, er setzt unglaublich viel seine Vorhand ein.
Ja.
Das hat man wieder gesehen. Also er läuft sehr viel die Rückhand, was er einfach davor fast gar nicht gemacht hat, weil er so solide auch in der Rückhand ist. Aber er setzt wirklich viel seine Vorhand ein. Da war es mir schon klar, dass einfach auch die Bedingungen gut für ihn sind. Einfach Indoor, in der Halle, das ist auf jeden Fall, liegt ihm immer sehr. Von daher war es für mich schon klar, dass er Erster oder Zweiter werden wird. Was dann überraschend für mich war, Alcaraz.
Ja.
Gut, er war angeschlagen.
Genau, bevor wir vielleicht zu Alcaraz kommen, ich habe das Match gesehen und finde, er hat unglaublich viel versucht, seine Vorhand einzusetzen, hat aggressiv gespielt vor allem auch und war wirklich viel am Netz. Also man merkt, dass er sein Spiel versucht umzustellen. Er hat das auch in einem Interview gesagt, dass es nicht um heute geht oder um morgen, sondern es geht um die Zukunft. Er möchte sein Spiel einfach für die nächste Saison jetzt schon verbessern, weil er möchte es weiterentwickeln, damit er mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz einfach konkurrieren kann. Das ist die Benchmark für ihn und das sind die beiden Guys, die dieses Jahr die Grand Slams gewonnen haben und wenn er auch zu dieser Gruppe gehören will, muss er sein Spiel weiterentwickeln und das ist halt, ich finde, er ist der einzige Spieler von denen jetzt, ausgenommen jetzt Sinner und Alcaraz, wo man das Gefühl hat, der versucht sein Spiel wirklich zu verbessern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der Ruud oder der Fritz nicht tut, aber da ist es mir jetzt gerade beim Zverev, aktuell fällt mir das am meisten auf, dass er wirklich versucht, was zu ändern. Ja.
Aber glaubst du nicht daran, weil man vielleicht darauf achtet, weil es auch
offen ausspricht? Weil es offen ausspricht, ja, aber da komme ich jetzt auch dann gleich, bevor wir zu Alcaraz kommen, beispielsweise zu Kaspar Ruud, was ich glaube ihm, ja, kann man ja vorwegnehmen, schon ein bisschen in die Karten gespielt hat, dass Alcaraz nicht ganz fit war, aber beispielsweise ich bin immer wieder erstaunt, dass er mit seiner Rückhand da, ja, da steht, wo er steht. Ne? Also es ist schon beeindruckend auch, dass er hat es jetzt wieder ins Halbfinale geschafft und er hat das 2021 ins Halbfinale geschafft, 2022 ins Halbfinale geschafft, der ATP Finals und jetzt dieses Jahr schon wieder. Also irgendwo auch eine Konstanz zu erkennen, aber mit dieser Rückhand, dass er das so weit schafft und da auch bei einem Rublev oder bei einem Alex de Minaur, ja, man sieht schon Fortschritt in ihrem Spiel, aber jetzt bei Zverev finde ich es jetzt aktuell einfach am deutlichsten zu sehen, dass er wirklich sagt, ich plane langfristig für die nächste Saison mein Spiel umzustellen.
Wie findest du das, dass er damit so offen umgeht und das so offen verkündet und so eine richtige Kampfansage macht? Weil beispielsweise Federer und Nadal haben auch immer ihr Spiel weiterentwickelt und Federer, da können wir später nochmal drauf sprechen, hat es ja auch jetzt in einem öffentlichen Statement zum Nadal hat er das ja auch nochmal gesagt, dass er immer versucht hat, sein Spiel weiterzuentwickeln und sogar sein Material geändert hat, um da eine Lösung oder einen Weg zu finden, Nadal zu schlagen. Die haben das ja immer gemacht, dass sie ihr Spiel weiterentwickelt haben, aber haben das ja nie, hat der Federer ja Einblicke in sein Training gegeben oder in seine Pläne, nie. Man hat ja nie was mitbekommen. Wie findest du das aber, dass ein Spieler mal da Einblicke gibt, findest du das, ja, positiv, weil man einfach da mal ein bisschen mehr Hintergrundinformation bekommt und das mehr verfolgen kann. Findest du es, ja, keine Ahnung, ein bisschen drüber, weil er halt schon so ein Selbstbewusstsein hat, was fast schon in Arroganz übergeht, wenn er da im Interview ist und da diese Kampfansagen macht. Wie siehst du das?
Also ich finde es für den Tenniszuschauer einfach spannend zu sehen, dass er damit auch einfach offen umgeht und halt das erzählt, weil das wir sprechen jetzt drüber und man guckt sich die Matches dann vielleicht auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel an. Das finde ich super spannend. Auf der einen Seite, ich glaube, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Er baut natürlich einen großen Druck vielleicht auch auf sich selbst auf, wenn er da schon groß ankündigt, er möchte sein Spiel ändern und wie auch immer. Wenn er jetzt nächstes Jahr aus Australian Open im Achtelfinale ausfliegen sollte, dann wird jeder sagen, ja, was hat doch gar nichts gebracht, das war totaler Quatsch. Also ich meine, da sind natürlich dann All Eyes on Alexander Zverev nächste Saison, weil er halt dann ankündigt, er möchte da mit Sinner und Alcaraz mithalten und er möchte sein Spiel verändern. Ja. Es widerspricht ja auch so ein bisschen der deutschen Mentalität, muss man ja sagen, so offen so zu sagen, ich will der Beste sein, ich will das machen und ich will das machen und ich schaffe das und ich kann das. Ich glaube, es passt zu Alexander Zverev, einfach so offen damit umzugehen. Und ja, es ist halt auch offensichtlich, dass er sein Spiel gerade versucht zu verändern und deswegen wird er natürlich darauf angesprochen. Und es wäre ja auch komisch, wenn er dann sagt, nee, ich spiele doch immer so, weißt du, so. Deswegen, ja, ich glaube, man hätte das, ein anderer Typ wie jetzt der Nadal oder der Federer oder sonst wer, hätten das vielleicht ein bisschen anders kommuniziert, aber er ist halt so, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber er baut natürlich auch durchaus Druck auf, aber vielleicht schafft das dann auf der anderen Seite auch, sich so ein bisschen Respekt zu verschaffen, weißt du, dass die Gegner ja wissen, oh scheiße, der Zverev, der ist jetzt nochmal stärker, der hat auch eine andere Aura, ne? Also ich meine, und das gibt ihm recht, also ich finde, ja, kommt man ja gleich zum Halbfinale, dass er dann, er ist jetzt nicht ins Finale geschafft, offensichtlich, aber dass er da trotzdem jetzt den Herbst in diesem Jahr richtig stark gespielt hat dass da viel kommen kann nächste Saison, ja.
Ich denke auch, dass es halt individuell ist, jeder Spieler geht damit ja anders um,
ja,
und braucht er das einfach, dass er damit offen umgeht und nach außen rausgeht und es halt ankündigt, um dann das auch wirklich umzusetzen. Manchmal ist es mir halt diese Inszenierung und Touch zu viel, weil es jetzt dann jetzt wirklich alles darum dreht und auch dann der Bruder, der Misha, dann interviewt wird und die dann schon sehr, ja, sag ich mal, genießen, so im Rampenlicht auch zu stehen.
Ja.
Aber letztlich geht es darum, wir wollen ein gutes Tennis sehen, wir wollen erfolgreiches Tennis sehen. Und wenn es ihm hilft, dann soll er es machen. Und immerhin hat man das Gefühl, da ist einer, der wirklich versucht, da oben anzugreifen und sich nicht ergibt. So wie man es vielleicht manchmal den Eindruck bei anderen Spielern, dass man ihm vielleicht auch den, ja, Unrecht tut, weil die werden wahrscheinlich alle versuchen zu gewinnen. Ja. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass die Spieler, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tsitsipas nehme oder Casper Ruud, dass die ja das so ein bisschen akzeptieren, dass sie vielleicht davongezogen sind. Ich hatte nämlich einen Podcast gehört, den Nothing Major von Isner und so weiter,
ja,
den Amt Boys, und da war Casper Ruud eingeladen als Gast und ja, der wirkt super locker und sympathisch und hat dann einfach nur gesagt, ja, er hat jetzt lange nicht mehr gewonnen, das war vor den ATP Finals und reist da an ohne Siege sozusagen im Rucksack und ist mal gespannt, ohne Erwartung rein. Das ist aber nicht das, was du eigentlich von einem Top-10-Spieler hören willst. Ne? Also willst du ja eigentlich von einem Top-10-Spieler hören, ja, ich gehe da hin, weil ich will Alcaraz und Sinner schlagen.
Ja.
Das hört sich immer so ein bisschen an, so, ja, ich bin gerade nicht so in Form und habe gerade ein Formtief und ja, dass ja nicht so richtiges Selbstvertrauen da ist. Und
dann
ergeben die sich ein
bisschen. Und das meine ich so, dass ich gerade halt bei Zverev, ich meine, da das Gefühl habe, dass da halt wirklich, er halt wirklich einen Plan hat und da sagt, ich gehe da ja offen mit um und ich möchte mich verbessern und ich werde mich verbessern. Das kann, glaube ich, schon Eindruck schinden bei den anderen auch. Ja.
Ja.
Ja, du hast schon gesagt, Alcaraz mit Problemen, ist mit einer Erkältung oder grippalen Infekt, was auch immer, ich bin jetzt kein Arzt, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er angeschlagen hingekommen, man hat das auch gesehen, er hatte Nasenpflaster, ich glaube einfach, dass er irgendwie wahrscheinlich ein bisschen mehr Luft bekommt. Ich meine, er hätte sein erstes Match direkt verloren, das war gegen Casper Ruud, wenn das die Reihenfolge war, 1-6, 5-7, auch recht deutlich. Ich meine, also er hatte auch in einem Interview danach gesagt, dass ihm sein Ziel für die nächste Saison ist, dass er zu dieser Jahreszeit, also zum Ende der Saison, etwas fresher sein möchte. Dass er jedes Turnier und jedes Match auch genießen möchte zu dieser Zeit. Dass er das anscheinend offensichtlich nicht tut, weil es gerade für ihn nicht einfach ist, zu reisen. Und ja, er vermisst halt so ein bisschen so seinen nach Hause zu kommen mal wieder. Ja, er vermisst das. Und dass er da irgendwie, ich meine, er hat das schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt, dass ihm so ein bisschen zum Ende der Saison ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Und jetzt klar, mit Erkältung, Krankheit, aber das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, wenn du 1% weniger leistest, dann verlierst du halt gegen die Jungs da vorne. Und ja, hat jetzt...
Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch im Hinterkopf ein bisschen jetzt Davis Cup Finale hat oder hatte, was jetzt die Woche ansteht, also genau nach den World Tour Finals. Und vielleicht auch für ihn ein Highlight sein kann in seiner Karriere, weil das jetzt das letzte Turnier ist, in dem auch Nadal spielt und danach zurücktritt und wahrscheinlich auch dafür fit sein will und vielleicht irgendwie auch gespürt, okay, man kann da noch was Großes zusammen erreichen, mit Nadal vielleicht nochmal den Davis Cup gewinnen.
Ja.
Wäre schon was Tolles zum Ende seiner Karriere und er ist natürlich dann der Schlüsselspieler dann. Mit an Position 1, dass er vielleicht auch dann vielleicht da ein bisschen die Kräfte sparen wollte. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn du da 1-2% nachlässt, dann bist du halt nicht mehr in der Lage zu gewinnen.
Ja.
Zumindest heutzutage. Früher war das vielleicht noch ein bisschen anders. Was ich ganz interessant fand, dass der Ferrero, sein Trainer, im Interview gesagt hat, also er hat ihn nicht irgendwie in Schutz genommen und ihn geschont und gesagt, ja, der ist erkältet und dann muss er langsam machen, sondern der hat einfach gesagt, nee, da muss er durch, auch wenn er krank ist, wir mussten alle krank spielen und dann Leistung bringen, das muss er auch lernen. Mhm. Und hat ihn so, ja, also hat einfach ihn sozusagen aufgefordert, so, ja, ich will 100% von dir sehen. Das fand ich schon krass, muss ich sagen.
Ja, also gerade, ich meine, weiß ja jeder irgendwie angeschlagen, krank zu spielen, das ist ja auch gesundheitlich nicht ganz ungefährlich. Ja, das ist vielleicht damals eine andere Mentalität gewesen, aber es zeichnet vielleicht auch irgendwie Champions aus, ja, dass sie, ich will gar nicht wissen, wie oft andere Sportler, egal in welcher Sportart, vielleicht nicht bei 100% ihrer Kräfte halt trotzdem sich durchgebissen haben. Ja, und klar, das muss auch ein Alcaraz. Und aber es zeigt dann natürlich auch den Anspruch, den der Ferrero an Alcaraz hat. Ja, ja, also schon auf jeden Fall ein krasses Statement. Ja, er hat sich auf jeden Fall auch im Laufe der Gruppenphase gesteigert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die genaue Reihenfolge war, aber danach direkt
ging es. Rublev in der zweiten Runde gespielt und gewonnen.
Genau, das war wie zu erwarten, sage ich mal, gewonnen. Und dann
gegen Zverev.
Ein starkes Match. Genau, hat verloren, 6-7, 4-6, aber es war ein geiles Match, gerade der Tiebreak oder hinten raus, erster Satz waren einfach unfassbare Ballwechsel. Ja, und Zverev ist auch so ein bisschen Angstgegner von Alcaraz, hat schon häufiger gegen den verloren. Ja, ja gut, ich meine mal so, Zverev hat natürlich gerade einfach einen guten Lauf, aber ja, Alcaraz vielleicht auch nicht bei 100% und dann gegen Zverev ist natürlich schwierig.
Was ich aber interessant finde, dass die Spieler so offen auch im Interview so Sachen sagen, wie jetzt Alcaraz, dass er sich zum Ende der Saison, dass er dann lieber bei seiner Familie sein will und sowas. Entweder habe ich damals nicht die Interviews verfolgt, aber ich habe das Gefühl, dass man das von den anderen Top-Spielern früher vor 10 Jahren nicht gehört hat. Mhm. Die sich eingestanden haben, dass sie zum Ende der Saison hin platt sind, müde sind, nicht mehr reisen wollen und sowas. Also gefühlt ich das jetzt von Federer, Djokovic, Nadal, Guia im Anfang ihrer Karriere nie gehört. Die waren so hungrig und wollten spielen und nie das Gefühl gehabt, die werden ein Zeichen von Schwäche zeigen.
Ja, ja, ich erinnere mich leider nicht, dass ich das irgendwie bestätigen kann oder so.
Jetzt nicht mehr, vielleicht war es auch so, aber ich habe es einfach nicht mehr so jetzt vor Augen. Ja, aber das finde ich irgendwie interessant, dass die so offen das dann immer.
Ja, ich meine, Alcaraz hatte, wie gesagt, schon mal gesagt, vor allem, oder ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor, dass es ihm so ein bisschen die Energie am Ende der Saison ausgeht und er sowieso Probleme hat, Indoor-Hardcourts, da möchte er sich verbessern. Er sagt über sich selber, er glaubt selber, dass er da sehr gut spielen kann. Wenn das Emotionale dann nicht dazu passt, dann, glaube ich, wird es halt ganz schwer. Deswegen mich irgendwie auch nicht überraschend. Rublev hat 3-mal verloren. Ich glaube, das Jahr davor hat er auch schon 3-mal verloren. Dass Kaspar Ruth dann weitergekommen ist mit 2 Siegen und Zverev mit 3 Siegen. Kaspar Ruth, glaube ich, auch ein bisschen davon profitiert, dass im Endeffekt Alcaraz nicht fit war, aber ist halt so. Und dann sind wir zu den Halbfinals gekommen. Jannik Sinner gegen Kaspar Ruth und Alexander Zverev gegen Taylor Fritz. Zum ersten Halbfinale kann man eigentlich nur sagen, Jannik Sinner gegen Kaspar Ruth 6-1, 6-2. Braucht man nicht viel sagen. Komplett weggeschossen. Ich glaube, Kaspar Ruth oder Jannik Sinner ist für Kaspar Ruth auch der absolute Horrorgegner, einer, der auf beiden Seiten so stabil spielt und den Kaspar Ruth halt auf seine Rückhand festnageln kann. Ruth hat das auch gesagt im Interview, dass er im Endeffekt gegen Jannik Sinner halt, dass der halt den überhaupt nicht atmen lässt. Der schlägt so hart und so schnell, dass er überhaupt gar nicht gegen den atmen kann, was er beispielsweise gegen Novak Djokovic kann. Der Novak lässt sich zumindest mal Ballwechsel spielen, aber Sinner überhaupt nicht. Hat ihn überhaupt nicht zum Spielen kommen lassen. Und gut, braucht man nicht viel sagen. 1 und 2, deutliche Niederlage.
Mich ist wohl einfach weit weg von den Top-Spielern. Ja? Also der holt seine Punkte halt auf Sand. Da spielt er immer unglaublich stabil und stark. Die letzten Jahre, wirklich jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue, holt er da seine Punkte. Aber wenn man jetzt hier wenn ich jetzt mal hier zurückgehe, seit Wimbledon. Wimbledon ist ja in der zweiten Runde raus. Danach in Schweden, Sandplatz in die erste Runde raus. Olympische Spiele kam man noch mal relativ weit, war auch wieder auf Sand. Dann Hardplatz-Saison Amerika, Montreal, zweite Runde raus. Cincinnati, erste Runde raus. US Open, vierte Runde raus.
Mhm.
Dann Davis Cup, okay. Dann kam Lehrer Cup, dann Tokio, erste Runde raus. Shanghai, erste Runde raus. Stockholm, zweite Runde. Basel, erste Runde. Paris, erste Runde. Metz, erste Runde.
Ja. Ja,
also eigentlich nur verloren.
Keine gute zweite Hälfte gehabt, ja.
Ja. Und dann ist es natürlich klar, ich meine, er hat jetzt wirklich davon profitiert, dass er gegen Alcaraz gewonnen hat. Hat dann gegen Zverev klar verloren und dann halt gegen Rublev gewonnen. Okay, in drei Sätzen, das hat er gut gemacht. Kommt ins Halbfinale, aber da war für mich klar, ganz einseitige Sache wird.
Ja.
Also er ist wirklich weit weg von den Topspielern, in meinen Augen.
Ja, von dieser Gruppe da ganz, wenn man von den Topspielern nochmal die Topspieler nimmt, so ungefähr. Ja, sehe ich auch so, dadurch, dass er einfach irgendwie so ein bisschen limitiert ist durch seine Rückhand. Ja, also die sieht für mich.
Also er kann halt auf Sand unglaublich gut spielen. Ich glaube, da hat er die Möglichkeit, das mehr auszugleichen, dadurch, dass der Platz lange Spiel wird langsamer, man hat mehr Zeit zum Laufen, er kann mal zurücklaufen, kann den Ball fallen lassen.
Ja, und sein Spin, der spielt ja schon auch eine Rückhand mit viel Spin, dass die halt auch dann mehr wehtut auf Hartplatz, ist es halt einfach nicht schmerzhaft.
Ja. Und er muss halt sein Spiel, er muss so mehr ein Allrounder werden, der auf allen Plätzen zu Hause ist, also auf Rasen oder auf Hardcourt, auf den schnellen Hardcourts, da ist er einfach nicht erfolgreich.
Ja,
dann reicht es nicht, ob er wirklich ganz, ganz.
Ja, wenn er dann mal eine schlechte Sandplatzsaison hat, dann wird er sich auch nicht mehr in den Top Ten wiederfinden. Ja. Und jetzt hat er dieses, was ja gerade die Ergebnisse vorgelesen, in dem Halbjahr wirklich nicht viele Punkte geholt. Das muss er natürlich im nächsten ersten Halbjahr 2025 wieder alles bestätigen, ja, sein Ranking. Zweites Halbfinale, Zverev gegen Fritz. Habe ich eigentlich gedacht, dass Zverev es gewinnt?
Ja, wir haben ja geschrieben. Ich habe es leider nicht geguckt, ich habe nur die Ergebnisse verfolgt. Da habe ich dir noch im ersten Satz geschrieben, Zverev hat den ersten Satz gegen seine Angstgegner verloren. Und da hast du noch gemeint, du glaubst, er dreht es noch, der Zverev.
Ja.
Sah ja auch im zweiten Satz so aus, hat Zverev den Satz 6-3 gewonnen. Und im dritten Satz 7-6 für Fritz.
Mhm.
Im dritten Satz ein Tiebreak gewonnen. Oder ja, im dritten Satz gewonnen. Irgendwie hat er den im Griff. Er hat irgendwie den Schlüssel gefunden, wie er gegen Zverev gewinnt. Er hat jetzt bei drei großen Turnieren gegen ihn gewonnen.
Ja.
In Wimbledon. Ich meine, bei den US Open, richtig?
Ja. Ich meine, Wimbledon und US Open in Folge, glaube ich. Und jetzt den ATP Finals. Ja, also ich finde.
Beim Laver Cup auch noch.
Laver Cup auch noch, stimmt, ja.
Viermal hat er gegen ihn gewonnen. Genau. Ja, bei großen, wichtigen Turnieren.
Ja, ist irgendwie, jeder kennt das ja wahrscheinlich auch hier alle Zuhörer, dass man irgendwie so einen Gegner hat, der einem gar nicht liegt, weil er irgendwie. Keine Ahnung, du kannst dein Spiel nicht lesen oder er spielt genau das, was du überhaupt nicht magst oder keine Ahnung. Also es kennt ja jeder, dass man plötzlich gegen ein Spiel denkt, ich kann überhaupt nicht gegen ein Spiel, das ist total komisch. Ja. Vielleicht ist das auch bei Zverev so, er hat nicht so ganz so, natürlich nicht ganz so krass dominiert, so finde ich jetzt, wie er das bei den Matches vorher getan hat. Und ich hatte auch gedacht, dass er nachdem er den zweiten Satz gewonnen hat, den dritten gewinnt. Aber es war halt im dritten Satz dann auch immer Kopf an Kopf, Kopf an Kopf. Und ja, Fritz mit seinem starken Aufschlag und dann auch immer den Mut zu haben. Ich finde, der Matchball beschreibt es einfach, starker Aufschlag und dann mit der Vorhand-Winner. Ja, diese Spielzüge, die tun dem Zverev einfach weh, wenn einer sehr, sehr viel Druck gegen ihn macht. Ja. Wenn er einfach viel Druck macht, das tut dem Zverev einfach weh. Ja, deswegen ist es für mich aber trotzdem kein Rückschritt. Ich finde, er hat sein Spiel, er ist dabei, sein Spiel zu verbessern, Zverev. Muss einfach sagen, muss den Hut vor Taylor Fritz ziehen. Ja, US Open Finale, jetzt ATP World Tour Finals Finale. Ist ja keiner, der kein Tennis spielen kann. Ja, es sieht irgendwie ein bisschen unorthodox aus, haben wir schon drüber gesprochen. Sieht so ein bisschen schlaksig aus, aber er spielt einfach super stabil.
Absolut, aber das ist ein bisschen das, was bei Zverevs Spiel wo ich einfach gespannt bin, ob er das eben hinbekommt. Er
schafft du hast es ja schon mal gesagt, so ein Klassiker, dass er dann plötzlich dann gegen irgendeinen verliert. Ich meine, irgendeiner ist jetzt schon wieder das Fritz, ja. Wenn er einen Grand Slam gewinnen will, muss er halt alle schlagen. Ja,
ja und auch, ich meine jetzt auch, ob er diese aggressive Spielweise, nicht nur im Gruppenspiel, bei Matches, bei denen er vielleicht sich sicher fühlt und mit Selbstbewusstsein reingeht, wobei es ist eigentlich egal, ob ich jetzt aggressiv spiele oder passiver spiele, ich habe es im Griff, sondern auch bei den wirklich wichtigen Matches dann, bei den großen Matches, Halbfinale, Finale, ob er das dann schafft, auch wirklich seinem neuen Spielstil treu zu bleiben und das einfach mal durchzuziehen und immer wieder ins alte Muster zurückfällt.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt, was 2025 kommt.
Ich auch. Ja, ja. Finale, Cena gegen Fritz. Ja, ich würde sagen, der Favorit hat sich auf jeden Fall durchgesetzt. Ist, glaube ich, der erste Italiener, der die World Tour Finals gewinnen konnte.
Dann auch noch in Turin.
In Turin. Ich glaube, die Menge hat getobt. Es gab auch schon Kommentare, Yannick Sinner ist größer als der Fußball in Italien. Da kann man sich natürlich jetzt drüber streiten, ob das stimmt. Das ist, glaube ich, eine gewagte Aussage. Aber auf jeden Fall hat er einfach da ein Superstar-Standing. Hat das auch, Halbfinale haben wir gerade gesagt, 1 und 2 gewonnen. Jetzt hier 6-4, 6-4. Also er ist nicht einmal in die Verlängerung vom Satz gegangen, also 7-5, 7-6. Keinen Satz logischerweise abgegeben. Ja, muss ich sagen, Sinner kann für mich alles einen Tick besser als Fritz. Vielleicht kann man sich über den Aufschlag streiten, da ist Fritz schon sehr stark, aber kein Ergebnis. Hätte mich jetzt sehr gewundert, hätte Fritz das gewonnen. Und Sinner krönt eine sehr starke Saison.
Ich glaube, wir haben ja ein paar Zahlen rausgesucht. Also er hat, glaube ich, die Saison wie viele Matches gewonnen? Ich glaube, er hat nur...
Ich meine, er hätte, also ich bin gerade auf seiner Seite, er hat 69 Matches gewonnen und 6 verloren.
Dabei hat er
genau, verloren.
3 Matches gegen
Alcaraz verloren.
Ja.
Und 3 gegen andere. Also er hat verloren. Es ist schon eine absurde Statistik. Er hat verloren gegen Alcaraz in Indian Wells. Er hat verloren gegen Tsitsipas in Monte Carlo, gegen Auger Aliassime in Madrid, aber das war ein Walkover, also er hat nicht gespielt.
Ja.
Gegen Alcaraz Roland Garros verloren. Gegen Medvedev in Wimbledon. Gegen Rublev in Kanada. Und seitdem, und dann noch in Peking gegen Alcaraz verloren und seitdem alles gewonnen. Ja, das erinnert
mich. Ich habe es vergessen gegen Medvedev in Wimbledon, weil ich vorhin ja auch meinte, Medvedev hat ihn lange nicht mehr geschlagen. Da hat er ihn geschlagen.
Aber auch da war natürlich dieser Sommer mit der ganzen Doping-Thematik, da hat er ja auch gesagt, ich glaube, vielleicht waren das auch die beiden Grand Slams, French Open, Wimbledon, wo er seinen Kopf vielleicht auch da so ein, 2% woanders hatte, aber das soll natürlich keine Ausrede sein. Brutale Saison, der Einzige, der ihm anscheinend immer wieder wehtun kann, aber das haben ja auch die Ergebnisse gezeigt, also wenn die beiden aufeinandertreffen, ist Alcaraz, ja. Das erinnert an die Saison von Roger Federer 2006, glaube ich, wo er, ich glaube, er hätte noch mehr Wins gehabt.
Ja, das kann ich dir sagen. Er hatte 2006 hatte er 90-1 gegen alle anderen Spieler und 2-4 gegen Nadal.
2-4 gegen Nadal. Also es scheint sich vielleicht auch so eine, nicht nur vielleicht, es scheint sich so eine neue Rivalität Sinner und Alcaraz herauszustellen. Auf jeden Fall eine absolut perverse Saison. Ich glaube, es ist auch die Saison von Sinner mit dem meist gewonnenen Preisgeld insgesamt, wenn man auch die ganzen Showmatches, was er da jetzt gespielt hat, diesen Six Kings Slam in Riyadh, wo er 6 Millionen gewonnen hat, hat er insgesamt dieses Jahr anscheinend an die 24 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen. Ich glaube, so viel hat noch kein Spieler jemals eingenommen an Preisgeld. Hinzu kommen natürlich noch wahrscheinlich diverse Antrittsgelder plus Sponsoren und was weiß ich nicht alles. Also auf jeden Fall hat sich finanziell das Jahr für ihn gelohnt.
Allein die letzten 8 Matches, also dieser Six Kings Slam, wie der heißt, das waren 3 Matches und jetzt 5 Matches bei den World Cup Finals. Also 8 Matches hat er über 10 Millionen gemacht.
Kann man mal machen, ja.
Schönes Jahresende für ihn.
Das ist auf jeden Fall... ist, glaube ich, muss man sagen, unterm Strich der beste Spieler dieses Jahr. Ich meine, in der Weltrangliste führt er, glaube ich, mit 4.000 Punkten Vorsprung. Das ist natürlich eine Menge Holz. Ja, er hat natürlich nächstes Jahr auch viel zu verteidigen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass bei ihm, er wirkt sehr fokussiert.
Er wirkt sehr fokussiert, sehr stabiles Team hinten dran.
Ja.
Wirkt sehr stabil, als würden sie alle wissen, was sie zu tun haben. Manchmal wirkt er mir fast schon so ein bisschen zu fokussiert oder er ist nicht mehr so richtig nahbar, also keine Ecken und Kanten mehr. Ich weiß nicht, ob das einfach so eine Schutzreaktion ist, weil er auch gerade einfach wahrscheinlich im Hintergrund sehr viel Stress hat, was seine Doping-Affäre angeht.
Mhm.
Dadurch vielleicht sich irgendwie zurückhält und das vielleicht dadurch ihn auch vielleicht so ein bisschen stresst und er dadurch so ein bisschen angespannt, also dass er sich einfach zurückzieht. Aber er wirkt jetzt nicht so locker mit in den Medien, dass er mal irgendwie, ja, oder auf dem Platz, der wirkt schon sehr, sehr fokussiert und emotionslos, finde ich.
Ja, also total fokussiert einfach, dass der, man hat das Gefühl, der geht, der ist wie eine Maschine. Er geht auf den Platz und alles zerstören eigentlich nur. Deswegen, ich gehe mal stark davon aus, dass er da nächste Saison weitermacht. Bei Alcaraz für mich der Zweitspieler Nummer zwei diese Saison, ab und zu mal so ein bisschen Schwankungen, also so ganz leicht im Vergleich zu Sinner. Ja, und das reicht schon aus, dass du nicht dran bist, und da hinten dran kommen schon halt dann auch Zverev. Wenn man sich die Rangliste anguckt, ich glaube, Zverev ist aktuell sogar die zwei der Welt. Mhm. Aber natürlich mit seinen zwei Grand Slam-Siegen dieses Jahr für mich Alcaraz auf jeden Fall der zweitbeste Spieler. Es bleibt wird ein spannendes Jahr nächstes Jahr. Genau, weil auch beispielsweise aus vielen Open Kyrgios hat angekündigt, der nächste Grand Slam, dass er da wieder einsteigen will. Nach über zwei Jahren hat er gesagt, er fühlt sich so gut wie schon lange nicht mehr. Er möchte da sein Comeback starten und möchte nochmal probieren, einen Grand Slam zu gewinnen. Also er hat auch noch einiges vor. Ich bin mal gespannt. Vom Talent her auf jeden Fall, aber jetzt zwei Jahre raus ist auch eine lange Zeit. Ist eine richtig lange Zeit. Ohne Matchpraxis, ohne richtig Match spielen. Und vor allem halt, ja, du siehst so Spieler wie Zverev, der sich weiterentwickelt, Sinner und Alcaraz auf einem krassen Niveau. Djokovic, den du niemals abschreiben darfst. Also wird schon schwierig für ihn, einfach mal zu sagen, er gewinnt einen Grand Slam. Aber er hat das Talent, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Sehr spannend. Aber ich glaube, da gehen wir nochmal im Detail drauf ein.
Genau.
Vielleicht noch einen Satz zum Doppel, denn da haben wir ja auch tolle News zu verkünden. Das, denn unser deutsches Doppel, Krawitz und Pütz, haben die World Tour Finals gewonnen.
Ja, ich habe auch ein bisschen, das war wie gesagt das Schöne, dass man halt immer Doppel-Einzel hat hintereinander. Das heißt, man kann die ganzen Spiele da sehen. Und wer schon mal bei den World Tour Finals war, wir waren damals mal in London, man kann also wirklich den ganzen Tag einfach Tennis gucken. Ja, es ist schon pervers, wie die Doppel spielen. Das muss man mal sagen. Also die Reaktionen, die am Netz haben, die sind abnormal, wie gut die Volleys spielen. Und also das ist schon wirklich beeindruckend, wie die sich am Netz bewegen, wie schnell die am Netz vorne sind. Und für Krawitz und Pütz auf jeden Fall wahrscheinlich der größte Erfolg der beiden zusammen als Doppelpaar. Ich meine, Krawitz hat auch schon Grand Slam-Siege geholt, aber die beiden als Ding. Und natürlich auch gut für unseren Davis Cup, weil da kommen wir auch noch zu. Also kann man nur sagen, krass. Weil jetzt vielleicht das letzte Thema für heute, der Davis Cup steht ja an.
Ja, vielleicht aber nochmal ein Satz dazu, also passt auch zum Davis Cup, ne? Also ich glaube, dass die Deutschen perspektivisch wirklich die Chance haben, den Davis Cup zu gewinnen, ne? Also mit Zverev, Einzelspieler, der ja wirklich zu den absoluten Weltspitze gehört, ja, der auch den Zverev, den Sinner und den Alcaraz schlagen kann.
Aber er spielt ja jetzt nicht.
Er spielt nicht, genau.
Ja,
Das ist halt die Sache, ne? Das ist halt so bitter, weil da hast du das beste Doppel. Ja. Und du hast, dann wärst du echt in der Lage dazu,
das Ding zu gewinnen.
Ja, aber vielleicht fürs nächste Jahr, wenn dann vielleicht nochmal der, keine Ahnung, oder vielleicht zwei Jahre dauert es noch, so ein Justin Engel oder ich weiß nicht, ein weiterer Spieler nochmal nachkommt, der auch mal einen Punkt holen kann. Da hast du eigentlich schon ein Team mit
dem. Ja, oder Struff hat ja auch die immer gezeigt, dass er auch fürs Doppel einfach eine Maschine ist. Ja, also eigentlich, wenn Zverev spielt und gut drauf ist, dann ist er eigentlich eine Bank, ne? Kann nicht viele Spieler,
die schlagen können. Du brauchst eigentlich nur einen, der sein Einzel halt, meistens war es so, du hast einen Top-Spieler, die Einzel gewinnt und ein Doppel das halt nochmal zieht.
Genau.
So hat es meistens funktioniert, ja, wenn dir die Großen ihre, also Nadal, Federer oder Murray den Davis Cup für Irland geholt haben.
Genau.
Ja, aber jetzt kommen wir zum Davis Cup.
Genau, wir hatten ja schon mal die Paarung genannt, Italien gegen Argentinien. Italien, ich gehe mal davon aus, dass ich mir jetzt gar nicht
wundern. Ich habe gesehen, er ist angereist.
Genau. Ja gut, wenn du halt Sinner hast, ich glaube, der Modus ist ja weiterhin so zwei Einzel und ein Doppel, ne? So wie ich es in Erinnerung habe. Ja, wenn du halt schon mal Sinner hast, da, ja, was willst du machen? Du kannst eigentlich davon ausgehen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der halt alle seine Einzel gewinnt, ja. Ist schon mal die halbe Miete, ja. Deswegen ist für mich Italien eigentlich fast schon der Top-Favorit.
Ja, die haben so eine Breite an Spielern, das ist schon.
Ja. Also für mich Italien Top-Favorit, das ganze Ding zu gewinnen. Also Italien gegen Argentinien, USA, Australien. Auch da USA mit Fritz. Auch sehe ich da, dass die da weiterkommen gegen Australien. Deutschland, Kanada. Werden wir sehen. haben, wie gesagt, jetzt mit Pütz und Krawitz das Doppel mit Selbstvertrauen. Ich glaube, bei den Deutschen spielt, soweit ich das in Erinnerung habe, Struff, Altmaier, Hanfmann als Einzel. Und wie gesagt, Krawitz und Pütz. Dann, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Genau, ja, heute Niederlande gegen Spanien. Und da hat man ja, hat Nadal im Vorfeld gesagt, dass er sich nur auf den Platz stellt, wenn er wirklich dem Team helfen kann. Und so wie es jetzt aussieht, wird Nadal heute oder jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten auf dem Platz gegen Van de Sandschulp aufschlagen. Ja.
Und dann Alcaraz gegen, wie heißt er?
Alcaraz gegen Kriegsbohr.
Kriegsbohr, genau.
Genau.
Ja, interessant. Also richtig geil.
Ja.
Richtig geil, dass Nadal gleich nochmal spielt.
Genau, in Malaga, in Spanien, vielleicht sein letztes Match. Wer weiß, wie er gewinnt, ob sie weiterkommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie weiterkommen. Spanien hat natürlich auch wirklich gute Doppelspieler mit Marcel Granollers, ja, und also Pedro Martinez, weiß ich gar nicht, ob er einzeln überhaupt spielt. Aber auf jeden Fall für mich die beiden, ich tippe auf ein Finale Italien gegen Spanien und ich glaube, dass es Italien gewinnt. Ja.
Ich tippe auf Spanien und Nadal krönt seine Karriere. Der wird nochmal alles rausholen. Der scheißt auf seinen Fuß, der wird einfach alles
hängen. Er wurde gefragt im Interview, warum er aufhört und wie auch immer, sagt so, ja, er kann das auf einer täglichen Basis sein Training nicht mehr genießen. Er kann es nicht mehr genießen, er hat irgendwie Schmerzen und allem drum und dran und es ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Er verspürt nicht das Ego, nächstes Jahr nochmal eine Abschiedstournee zu machen und überall Tschüss zu sagen. Für ihn ist, glaube ich, auch die Zeit einfach gekommen, jetzt Tschüss zu sagen. Und ich glaube, mit Spanien, im Davis Cup in Spanien, ich glaube, vor 20 Jahren hat er sein erstes Mal den Davis Cup gespielt, ist das schon auch, glaube ich, da schließt sich der Kreis für ihn. Und ich hoffe wirklich, dass er nochmal einen Sieg holt. Das würde mich freuen.
Ja, und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe dann einen Beitrag gesehen von Federer, der nämlich einen Brief geschrieben hat an Nadal, den er öffentlich gepostet hat.
Ja,
Frieden ist irgendwie so sein Ding, das hatte er ja auch schon letztes Jahr bei seinem, als er zurückgetreten ist.
Ja, vor 2 Jahren, genau. Ja.
Hat er einen an Nadal geschrieben, der war echt cool geschrieben und schön.
Genau.
Und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal durchzulesen, wenn man auf das Profil geht von Federer.
Genau.
Waren schöne Worte, hat Spaß gemacht, den zu lesen.
Ja.
Bevor wir jetzt aufhören, ich weiß nicht, ob du noch was hast, Nico, aber ich habe noch mal eine Frage an dich.
Du hast noch eine Frage? Nee, ich habe keine. Also nach dem Davis Cup ist ja die Saison eigentlich vorbei und die Vorbereitung geht wieder los. Da habe ich noch eine Sache an dich, dass die Spieler gesagt haben, ja, also das ist eigentlich verrückt im Tennis, man hat nur 2 Wochen frei und dann geht es wieder weiter. Also ich finde auch, dass die Saison einfach, ich meine, das ist ein Thema jetzt für eine eigene Folge, viel zu lang ist, vielleicht ein bisschen kürzen, da ich jetzt gerade auch so ein bisschen im Football-Game drin bin. Die haben auch eine Saison, die im Endeffekt ja rein Spielzeit vom September bis Anfang Januar geht oder bis Anfang Februar mit dem Super Bowl-Ende. Also viel kompakter. Ich glaube, im Tennis würde auch mal gut tun, auch für die Spieler, dass sie einfach mal mehr Zeit haben, sich zu erholen und wirklich zu erholen, zu regenerieren vor allem. Ja.
Auch an dem Spiel arbeiten, da würden wir, glaube ich,
genau. Ich denke, man muss einfach mal gucken, dass man das ein bisschen komprimiert und vielleicht einfach mal sagt, wir haben vielleicht auch mal 8 Wochen frei. Natürlich, es ist alles in Frage des Geldes, ja. Aber du hast noch eine andere Sache.
Genau, wir haben ja jetzt viel über die World of Finals gesprochen, nämlich dann über die besten 8 Spieler des Jahres, wir 1, 2 haben abgesagt, aber es geht um die Top 10. So, ich habe nämlich einen Beitrag gesehen zu den Top 10 vor 10 Jahren, nämlich 2014.
Ja.
Da sind Spieler in den Top 10 gewesen, ich zähle mal die Namen auf. Natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt war jetzt, glaube ich, nicht das Jahresendranking, sondern es war zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja.
Djokovic war dabei. Es ist nicht in der richtigen Reihenfolge, es ist einfach die Namen. Djokovic, Ferrer, Nadal, Berdych, Nishikori, Tsonga, Murray, Del Potro, Federer.
Ja.
Ja, die 10 Spieler. Wenn du die hörst und vergleichst es mit der Top 10, die jetzt aktuell da ist, und da sind Spieler drin wie Rublev, Ruth, Deminauer, findest du, dass vor 10 Jahren einfach ja da mehr Typen oder mehr, sag ich jetzt mal so richtige, ja, Spielermarken in den Top 10 waren als heute und das vielleicht auch interessanter war, weil man dann vielleicht auch abgesehen natürlich von den Top 3 auch hier und da die anderen Spieler wie Del Potro in der Lage waren, die wirklich alle in der Lage waren, für Gefahr zu sorgen und große Titel zu gewinnen im Vergleich zu heute?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, man muss...
Wawrinka habe ich eben noch vergessen.
Wawrinka, ja. Wenn man sich die Top Ten... Also es ist eine ganz schwierige Frage und ich tue mir einfach immer ganz schwer, damit irgendwie Generationen oder Jahrzehnte, das ist ja eigentlich ein Jahrzehnt jetzt, 10 Jahre her, ja, miteinander zu vergleichen. Es bringt auch nichts zu vergleichen, war die Top Ten 1990, würden die, Boris Becker, würde der mithalten heute und umgekehrt. Ich glaube, das ist eine Frage, die ist total schwachsinnig, die kann man gar nicht beantworten, weil wenn du dem Alcaraz trainieren lässt, wie damals die Trainingswissenschaft war und die Ernährungswissenschaft und welchem Material die gespielt haben, dann hätte der wahrscheinlich auch Probleme gegen die Leute zu gewinnen. Würde der wahrscheinlich seine Leistung nicht abrufen. Ja? Ja. Und umgekehrt wissen wir nicht, wie Boris Becker, was er noch hätte leisten können, hätte er das Know-how von heute gehabt. Ja? Deswegen kannst du das nicht vergleichen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch sogar jetzt in dem Zeitraum von vor 10 Jahren, dass sich das Spiel einfach weiterentwickelt hat. Man hat einfach, es ändert sich ja auch ständig. Das passt sich an. Also die Courts werden schneller, die werden langsamer. Das Spiel ändert sich, ja. Wenn man sich allein schon den Körper von Nadal anguckt, der war zeitweise mal etwas muskulöser, dann wird er es weniger, ja. Dass er da auch immer Anpassungen hat, weil das Spiel sich geändert hat. Es ist schwer, das zu vergleichen, aber ich glaube, die Vielfalt an unterschiedlichen Spielertypen war für mich damals etwas größer. Wenn man sich einen Tsonga anguckt, der einfach sehr kraftvoll gespielt hat, mit einem krassen Aufschlag, einer starken Vorhand, auch eine scheiß Rückhand gefühlt für die Verhältnisse. Einen Wawrinka mit einer einhändigen Rückhand, ja. Einen Del Potro mit einer geisteskranken Vorhand, ja. Einen Ferrer, der im Endeffekt der Dauerläufer war, ja. Über Federer, Nadal und Djokovic brauchen wir gar nicht sprechen, ja. Einen Berdych, der auch gespielt hat wie ein Roboter im Endeffekt, ja. Also es war irgendwie so ein bisschen mehr Vielfalt im Vergleich zu heute, aber auch nicht extrem unterschiedlich. Mhm. Aber es ist schon für mich ein Unterschied, einfach, dass sich das einfach zeigt, dass wenn du aktuell in der Top 10, und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, du musst einfach komplett austrainiert sein. Und das hatte ja auch Federer jetzt letztens in einem Interview gesagt, dass er gesagt hat, er hat sich bei vielen Spielern getäuscht. Er hat gesagt, auch mit der Technik, könnte schwierig werden. Aber er hat gesagt, es kann ausgeglichen werden dadurch, dass wenn man körperlich einfach extrem gut ist, sich richtig gut bewegt, also Bewegung ist das Wichtigste, wie gut kannst du dich bewegen? Und dass heute durch die Schläger- und Seitentechnologie einfach diese technischen Schwierigkeiten überwunden werden können. Ja. Und deswegen die Tendenz ist für mich im Endeffekt eher so, dass die Spielertypen immer ähnlicher werden. Ja, dass sich so einfach ein sehr ähnlicher Spielertyp rauskristallisiert. Aber das hängt auch mit den Umständen zusammen. Also ich glaube, dass die Bedingungen den Spieler formen. Also keiner würde ja jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, wie damals ein Boris Becker, ich spiele jetzt viel Surfen, Volley, weil das macht ja keiner. Ich glaube, damit hast du keinen Erfolg, weil das Spiel das gar nicht zulässt aktuell. Wenn die Plätze, das Material so sind, dass es sich lohnt, wieder Surfen Volley zu spielen, dann würden es die Spieler auch mehr machen, weil die machen immer das, was Erfolg bringt. Das ist meine Meinung dazu, wenn das deine Frage beantwortet. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Nee, hast du schon gut beantwortet. Meine Prognose fürs kommende Jahr ist, sagen wir es mal so, dass sich in der Top 10 einiges ändern wird.
Okay.
Mein Gefühl ist einfach, dass sich da ein paar Spieler abgesetzt haben vorne, mit Sinner, Alcaraz, Medvedev, wäre vielleicht auch Fritz, bei dem man das Gefühl hat, okay, die haben vorne komplett die Plätze eingenommen. Hinten habe ich das Gefühl, dass alle Spieler, die da sind, die sind komplett an ihrem Maximum angekommen, was sie leisten können.
Ja.
Die haben das teilweise schon akzeptiert oder ist nicht mehr rauszuholen.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass von unten einfach so langsam Spieler nachkommen, junge Spieler, an die wir vielleicht jetzt noch gar nicht denken. Und dass die sich da reinmogeln, dass die Plätze einnehmen werden, dass die rauskicken werden aus dem Top 10.
Ja, du hast es richtig gesagt. Ich meine, wir waren Spieler dabei, die eigentlich in den letzten Jahren Dauergast in Top 10 waren, wie ein Tsitsipas, wie ein Hurkacz. Ja.
Ja.
Dass die natürlich irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren haben. Ein Auger Aliassim, ein Shapovalov,
Genau.
Und dass da natürlich jetzt Spieler nachkommen. Ich meine, letztes Jahr war, meine ich, sogar noch Rune dabei gewesen, hat jetzt dieses Jahr nicht so ein erfolgreiches Saison gespielt, aber er ist jung, er ist 21 Jahre alt, Aber es kommen Spieler nach wie Ugo Humbert, Jack Draper darf man nicht vergessen. Musetti ist auch noch jung, hat einen absoluten Schuss gemacht, Jetzt in den Top 10 ist noch Dimitrov, er ist 33 Jahre alt, und er ist ja 34. 30. Dass da, ich gebe dir da recht, dass da sich durchaus jetzt so was ändert, aber wir haben auch gesehen, im Tennis passieren Veränderungen für mich sehr langsam. Ja, also so jetzt nicht so der große Knall, dass plötzlich so 30 Positionen ausgetauscht werden, sondern so mal hier und da. Ich habe eigentlich letztes Jahr schon gedacht, dass Spieler wie Ruud Probleme kriegen, wie Rublev. Ja, aber irgendwie holen die immer ihre konstant ihre Punkte. Sie sind auch schon sehr konstant, ja. Und aber ich glaube trotzdem, es wird für sie immer schwieriger, weil halt andere danach kommen.
Ja.
Die Chance wittern. Ja.
Wie auch, du hast eben schon einige Spieler aufgezählt, wenn ich auch an das Blend denke, wie Magic, einfach junge Spieler, aber dass die einfach.
Arthur Fields, ja.
Ja, genau, solche Spieler, dass sie das sehen und merken, oh, wir können die punktuell schlagen, warum nicht das ganze Jahr über und diese Plätze einnehmen? Ja, die sind nicht weit weg davon. Deswegen glaube ich, ist meine Prognose, da wird sich im nächsten Jahr in den Top 10 einiges ändern.
Ja, ich glaube auch, dass wir die Spieler, die jetzt bei den ATP World Tour Finals dabei waren, dass wir da einen Großteil wiedersehen werden. Du hast die Namen genannt. Also ja, vom Djokovic muss man immer abwarten, wie viele Turniere spielt er. Er hat ja wirklich von fast die sehr, sehr wenige Turniere gespielt dieses Jahr und hätte sich auch qualifiziert, hat er dann zurückgezogen. Aber du hast die Namen genannt, Sinner, Zverev, Alcaraz, Fritz, gehe ich mal auch von aus. Und Medvedev sind so gesetzte Spieler und dahinter ein Ruud muss ich warm anziehen. Rublev, Deminauer, Dimitrov, ja, das sind alles Leute, da klopfen einige an, die denen den Platz streitig machen können. Ja. Das sehe ich auch. Mal abwarten. Und es kommen ja auch wieder Spieler zurück, also so ein Berrettini, der ja auch Top 10 war, der dieses Jahr mit seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist. Also es sind einige Spieler, die auch gezeigt haben, dass sie es können. Ja, das Jahr, wie gesagt, geht fast zu Ende. Wir werden nochmal nächste Woche Davis Cup berichten, weil es ist, glaube ich, einfach spannend zu sehen mit den Emotionen da, mit Nadal in einem drum dran. Und dann, vielleicht können wir ein bisschen live aus der Vorbereitung berichten. Wir werden sehen.
Jawohl. Dann,
wir hören uns dann schon wieder nächste Woche nach dem Davis Cup Finale.
Genau.
Macht's gut.